Ja, also ich dachte, dass alle so sagen, geil, Kram hat angerufen, lass mal machen. Aber das war gar nicht so und das hat dann schon ein bisschen was mit mir gemacht. Also ich konnte mir nie vorstellen, nicht Fußballer zu sein. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, die Angst war wirklich unbegründet.
Es hat mich egal, was für ein Kacktag ich hatte, wenn ich in die Kabine gegangen bin und meine Mannschaft gesehen habe, das hat mich immer wieder hochgezogen, weil das irgendwie wie eine Familie war für mich.
Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen, dir wird nicht mehr zugejubelt. Und das hört sich richtig uncool an und keiner will das so richtig sagen. Aber ich glaube, dass das ist, dass das diese Leere ist, die man verspürt.
Für Profis ist Fußball Alltag. Früh aufstehen, Kabine, Schuhe schnüren, Training, der erste Ballkontakt, Sprüche im Team, Heim- und Auswärtsspiele. Momente, die man immer gemeinsam erlebt. Doch was passiert, wenn dieser Alltag plötzlich endet? Wenn der Spielplan verschwindet, das Training wegfällt und der letzte Abpfiff nicht nur ein Spiel, sondern einen ganzen Lebensabschnitt beendet. Eine Karriere, hart erarbeitet mit einem Abschied, der oft schneller kommt, als man denkt. Danach Stille. Ein Leben endet, ein neues beginnt. Keine Treffpunkte mehr, keine Mitspieler, keine Trainer, kein bis morgen. Nur die Frage, und jetzt? Für viele fühlt sich dieser Moment nicht wie ein Höhepunkt an, sondern wie ein Bruch. Ein stiller Übergang ins Unbekannte. Das gilt auch für jemanden, der ganz oben war. Gladbach-Legende und Weltmeister 2014, Chris Kramer. Ein Spieler, der immer mehr war als nur Fußball. Reflektiert, neugierig, vielseitig. Seit August 2024 erfindet er sich neu. Auch weil er seine Karriere nicht vollständig aus eigener Entscheidung beenden konnte. Man wird verabschiedet, bevor man selbst bereit ist. Und doch gelingt Chris der Übergang, von außen betrachtet beeindruckend. Zwischen Medienarbeit, Schreiben, Weiterbildung und neuen sportlichen Zielen. Aber wie funktioniert das wirklich? Wie lässt man ein Leben los, das einen geprägt hat? Wie baut man etwas Neues auf? Wie findet man einen eigenen Rhythmus ohne Spielplan? Darüber sprechen wir heute. Über Neuanfänge nach der Karriere, über Chancen, neue Routinen, Freiheit und die Freude, sich nochmal ganz neu auszuprobieren. Chris Kramer? Schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Hi. Hallo Chris.
Grüß dich.
Na?
Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns hier heute zu quatschen.
Ja, war schon längst überfällig. Ich habe es auch Fabi 100 Millionen Mal versprochen, aber dann musst du mich erst Turin fragen, bis ich dir wirklich zugesagt habe.
Ist okay, das ist voll okay. Ich kann damit umgehen, Chris.
Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, Turin und ich sind jetzt KlassenkameradInnen und deswegen war das klar. Genau. Aber ich hab auch, irgendwie verbinde ich mit Fabi immer nur so Trinken und so. Und
Podcast. Er hatte Angst.
Vielleicht, ich habe eher gedacht, vielleicht ist Chris noch sauer, zu Recht sauer aufgrund meiner Performance in der Baller League bei seinem Team, von der wir uns wahrscheinlich beide mehr versprochen haben. Aber wir haben als Mannschaft nicht gut performt.
Ja, aber das hat, also zumindest hat ich fand nochmal so rückwirkend, wenn ich das auch mit Season 3, wir waren ja in Season 2 zusammen, so vergleiche. Wir hatten aber Spaß und wir hatten diese Emotionen, auf die es ja so rückblickend ankommt. Also klar, wir haben ein paar Mal zu oft verloren und so, aber uns war das allen irgendwie wichtig und wenn man spürt, dass es allen wichtig ist, dann ist das auch immer eine coole Zeit, finde ich. Und von daher, mir hat das großen Spaß gemacht, obwohl du natürlich irgendwie bis Spieltag 8 kein Tor geschossen hast oder so. Aber
Fabi Klose ist auch kein Hallenspieler, muss man sagen.
Nee, ja, das stimmt.
Dann können wir ja keine Flanken und er kann gar nicht seinen Kopf benutzen.
Ja, aber ich dachte, du bist eine Wand irgendwie. Aber das ist natürlich auch auf dem Platz und so. Das Ding ist wirklich, wenn man diese Kleinfeldligen guckt, ne, wenn wir haben halt immer so unter mehr oder weniger perfekten Bedingungen gespielt und wenn dann so ein Rasen und so ein Licht nicht so gut ist, das beeinträchtigt schon heftig, ne? Das muss man wirklich sagen. Und Kunstrasen ist ein anderer Schnack.
Das stimmt, das war echt eine krasse Umstellung. Das habe ich dir damals auch erzählt, Turit, als ich da bei dir gespielt habe, Chris. Ich war schon überrascht. Also A, aufgrund der Qualität der Spieler, die dann auch da unterwegs waren. Und dann B, auch aufgrund der ganzen äußeren Umstände. Also das ist schon viel, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber du siehst ja, ohne uns läuft in der Border League gar nichts. Da haben sie direkt mal abgemeldet.
Zugemacht den
direkt
Laden.
Direkt zugemacht, ja.
Aber da sind wir, eigentlich sind wir schon ein bisschen beim Thema, weil das habt ihr ja auch beide schon dann nach eurer Karriere gemacht. Das war ja ein neuer Weg, den ihr eingeschlagen habt, auch wenn er nicht allzu lang war. Aber genau, wir möchten heute mit dir, Chris, darüber sprechen. Und wir haben ja alle drei die gleiche Erfahrung gemacht. Wir haben alle eine Karriere hinter uns. Wir haben alle aufgehört und mussten irgendwie einen neuen Weg finden, uns neu erfinden. Und wollen mal ein bisschen darüber sprechen, was für Hürden und Hindernisse, aber auch für neue Chancen daraus so wachsen. Und ja, deswegen.
Ja, deswegen sind wir glücklich, dass du da bist, weil dann können wir uns jetzt zu dritt darüber mal austauschen. Gibt sicherlich die ein oder andere Parallele, die wir drei haben, aber auch Unterschiede, wie wir mit dem Karriereende umgegangen sind. Was ich heute nicht groß machen muss, ist dich vorzustellen, weil das bei aller Liebe, wer in Fußball Deutschland
wer ist dieser Chris
dich
Kramer
nicht
eigentlich?
Kennt. Also bitte, wir werden gleich noch hören. Ich lese mal kurz vor. Am Ende werden wir merken, wie viel du unterwegs bist. Deswegen bist bekannt wie ein bunter Hund. Wer dich noch nicht gesehen hat in diesem Fußballjahr, der hat irgendwas falsch gemacht. Und trotzdem versuche ich es ganz kurz mal, weil es ja auch angebracht ist, mal zu erwähnen, was du in deiner Jugend zum Beispiel so getrieben hast. Du warst zum Beispiel also jetzt nicht privat, sondern fußballerisch, hast eigentlich deine ganze fußballerische Jugend bei Bayer Leverkusen verbracht. Bist dann mal kurz nach Düsseldorf zur Fortuna, um mal zu gucken, wo du später mal wohnen kannst vielleicht schon. VfL Bochum sollte man nicht vergessen. Ich glaube, du hast auch ein Stück weit dein Herz verloren an den VfL Bochum in der zweiten Liga damals, als du dort debütiert hast 2011 und hast dann im weiteren Verlauf deiner Karriere den Durchbruch geschafft in der Bundesliga und warst größtenteils bei Borussia Mönchengladbach. Ich als langjähriger Teil von Arminia Bielefeld darf sagen, du bist mal mindestens so eine Legende bei Gladbach, wie ich bei Arminia als solche betitelt werde. Und warst auch zwischendurch nochmal in Leverkusen, hast dort auch Bundesliga gespielt. Dass du Weltmeister bist 2014, ich glaube, das ist uns allen bekannt und wir werden auch nicht nochmal eingehend auf deinen Startelf-Einsatz, auf deinen kurzen im WM-Finale zurückblicken. Was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist auch, dass Chris Kramer sagt, er hat ein Champions-League-Tor geschossen. Da scheiden sich die Geister, aber gerne mal eingeben bei YouTube, wer Zeit und Lust hat. Chris Kramer, Champions-League-Tor, soll jeder für sich selbst entscheiden. So, dann hast du mit Fußball irgendwann aufgehört. 2024 wurde dein Vertrag aufgelöst bei Gladbach. Offizielles Karriereende 2025. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, was in dieser, ich nenne es jetzt mal Übergangsphase, dann auch mit dir passiert ist, was in dir passiert ist. Ja, und jetzt machst du vieles. Du bist vor allem Fußballexperte bei Amazon Prime und beim ZDF und wer es noch nicht gelesen hat, eine Empfehlung von mir. Chris Kramer hat ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben, Das Leben fing im Sommer an.
Du hast also, sogar hier schon mal aus dem Buch zitiert, glaube ich, ne?
Ich habe, glaube ich, schon mal zitiert, ja, weil ich, selbst wenn ich Chris nicht mögen würde, ja, selbst wenn ich dich nicht mögen würde, Chris, würde ich sagen, dass es wirklich ein ganz, ganz wunderbares Buch ist und ich das jedem ans Herz legen möchte. Und das gibt's jetzt übrigens auch als Schauspielstück im Düsseldorfer Schauspielhaus. Ab dem 4.4. bis zum 26.06.26 kann man sich dieses wundervolle Schauspiel angucken.
Ja. Das ist richtig gut, muss man wirklich sagen. Ich habe auch gerade mein zweites Buch geschrieben, aber kommen wir später zu.
Ja, sehr gerne.
Promo darfst du am Ende noch.
Sehr, sehr gerne. Was man nicht unerwähnt lassen möchte oder was ich nicht unerwähnt lassen möchte noch, auch da habe ich mich schon mal reingeguckt auf kids.de. Finde ich ziemlich geil. Ist ja eine deiner Leidenschaften sind ja Fußballtrikots. Also wer diese Leidenschaft mit dir teilt, auch da gerne mal reingucken. Und unabhängig davon, dass du natürlich regelmäßig bei Tommy Schmidt im Copper TS zu hören bist, bist du ein begnadeter Paddelspieler und wahrscheinlich eine der größten deutschen Hoffnungen auf die nächsten
jetzt
Jahre.
Jetzt hör aber mal
so,
auf.
Das war meine kurze Vorstellung.
Dem steht das Grinsen ins Gesicht geschrieben, hört gar nicht mehr auf.
Das war meine kurze Vorstellung zu Christoph Kramer, dem Alleskönner.
Ich liebe deine Vorstellung.
Vielen Dank.
Hat er alles richtig gesagt, ja, ich glaube.
Und die Vorstellung war auch gut.
Ja, Chris, also hat Fabi diesmal alles richtig gemacht, ist gar nicht so häufig der Fall. Manchmal hat er auch Fehlinformationen, scheint alles richtig gewesen zu sein. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, Fabi hat ja gesagt, wie würdest du deinen aktuellen Status eigentlich beschreiben? Bist du Fußballrentner mit diversen Hobbys oder ja, in welchem Status deines Lebens befindest du dich gerade?
Privatier, würde ich sagen. Also ich habe natürlich, es bringt ja immer nichts, wenn man irgendwas nicht so benennt, wie es ist. Also wir müssen nicht darüber reden, dass ich natürlich durch meine Karriere und die Sportart, die ich ausgeübt habe, eine sehr hohe finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit habe, was mir mein zukünftiges Leben einfach sehr entspannt und leicht macht. Also ich habe viele Interessen, viele Hobbys, die ich alle gerne mache. Auch manche würden sagen, das ist Arbeit. Ich empfinde es wirklich nicht als Arbeit. Und weil ich halt diese finanzielle Unabhängigkeit habe, kann ich mit ganz viel Ruhe auf die ganzen Sachen schauen und wirklich nur das machen, was ich auch wirklich möchte. Und deswegen würde ich sagen, dass ich Privatier mit vielen Hobbys bin.
Wann hat sich der Privatier denn mit dem Gedanken des Privatiers angefreundet? Beziehungsweise ab wann hast du dich denn damit beschäftigt? Oder wann hast du überhaupt gemerkt, meine Karriere könnte jetzt so langsam dem Ende entgegengehen? War das eher ein kurzfristiges Ding? Hast du schon früh angefangen, dich damit zu beschäftigen?
Also noch nicht. Nein, also ich finde, dass es, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ihr konntet euch ja ein bisschen länger darauf vorbereiten, weil ihr es aus eigenen Stücken entschieden habt. Mein Karriereende kam ja jetzt nicht unbedingt, dass ich gesagt habe, so, ich höre jetzt auf nach der Saison oder so, sondern ich hatte eigentlich noch Vertrag und wollte eigentlich noch weiterspielen, bin eigentlich davon ausgegangen, meinen Vertrag mal mindestens zu erfüllen und danach vielleicht noch irgendwo anders zu spielen. Und dann ist es halt so gekommen, dass Gladbach den Vertrag auflösen wollte. Und was im Nachhinein ja auch voll fair und cool und für beide Seiten absolut in Ordnung war. Und es gab auch kein böses Blut und wirklich alles vernünftig verlaufen und alles okay, um das an der Stelle mal zu sagen. Aber das war ja jetzt nicht so, dass ich mich lange darauf vorbereiten konnte. Und dann wollte ich eigentlich noch irgendwo spielen, dann wollte mich aber keiner so richtig haben, was dann auch ein bisschen was mit mir gemacht hat, weil ich dachte so, boah, also ich habe mich jetzt nicht bei Real Madrid beworben, ne? Sondern schon bei Vereinen, wo ich dachte, denen kann ich wirklich helfen. Und ich habe auch gesagt, ey Leute, ich kenne meine Rolle, ich brauche auch kein Geld mehr, ich möchte einfach nur Fußball spielen und alles geben dafür, um irgendwelche Ziele zu erreichen mit dem Verein, die ich dann cool finde. Und da kam dann nicht so eine richtige, also ich dachte, dass alle so sagen, geil, Kram hat angerufen, lass mal machen, aber das war gar nicht so und das hat dann schon ein bisschen was mit mir gemacht und dann habe ich mir aber auch irgendwie schnell gesagt so, ja gut, dann soll es nicht sein. Und dann war da relativ schnell ein Karriereende, wo mich, wenn man mich eine Woche vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, also Leute, ich bin noch lange nicht fertig mit dem Thema. Und deswegen kam es sehr plötzlich, für mich auch überraschend, tat dann auch mal kurz weh. Aber irgendwann nach 2-3 Monaten und ein bisschen Ruhe habe ich für mich entschlossen, dass ich wirklich so von meinem Mindset niemals sagen möchte, boah, irgendwie schade, dass es vorbei ist, sondern immer glücklich, stolz und vor allen Dingen sehr, sehr dankbar, und das sage ich nicht einfach so, dass es geschehen ist. Und damit bin ich eigentlich gut gefahren.
Aber jetzt mal ernsthaft, wie schwierig waren dann diese 2-3 Monate, auch so emotional? Weil ich weiß zum Beispiel von Fabio und mir, wir haben es ja, wie du auch schon gesagt hast, das sehr aus freien Stücken geplant und entschieden und trotzdem sind wir in ein kleines Loch gefallen danach.
Ja.
Und das, obwohl wir quasi diese Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten.
Ja, und vor allem weiß ich auch noch, um da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das war ja die Phase, von der du gerade gesprochen hast, für dich war ja zu der Zeit, als wir beide in der Baller League zusammen aktiv waren, quasi du mein Teamhead, mein Coach warst. Und wir haben uns da ja privat auch drüber unterhalten und ich konnte das damals nicht verstehen, ich konnte es nicht nachvollziehen, weil Chris mir das ja damals genauso gesagt hat, ey, es geht nicht darum, dass ich nochmal großes Geld verdiene, ich habe einfach Bock, noch Fußball zu spielen. Und ich möchte gern noch weitermachen und ich war auch total überrascht, dass da kein Verein überhaupt ernsthaft Interesse gezeigt hat, diesen Weg mit Chris zu gehen. Und damals war mein erster Gedanke, dass ich es für Chris gar nicht so schade finde, weil er jetzt nicht weitermachen kann, sondern weil ich total viele bewusst wahrgenommene Momente der letzten Tage meiner Karriere hinter mir hatte und die waren sie für dich bewusst so die letzten Spiele für Borussia? Du warst ja im Kopf sicherlich da, ja, mein Fußballerleben geht ja weiter und du wirst wahrscheinlich gar nicht diese Gewissheit gehabt haben, oder? Dass es deine letzten Momente als Fußballer auf dem Platz sind.
Nee, gar nicht. Also null. Auch so. Also deswegen, vielleicht war es auch nicht schlecht, weil ich hatte gar keine Zeit, so sentimental zu werden. Also wenn man da hinfährt und man hat das letzte Mal Training, man bindet sich das letzte Mal die Fußballschuhe zu und all sowas. Das glaube ich, ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut, was das alles angeht. Von daher, ich glaube auch nicht, dass das so gut gewesen wäre für mich. Es ist ja verrückt, zumindest erging es mir immer so. Ich war 32, ich war 33 und ich wusste ja, dass meine Karriere nicht endlich ist. Also normalerweise würde man ja sagen, ach, man sollte sich jetzt langsam schon mit dem Karriereende beschäftigen. Aber als Fußballer fühlst du dich erstmal irgendwie immer jung und denkst, es geht immer weiter. Also ich habe mich nie eine Sekunde realistisch damit beschäftigt, dass es irgendwann vorbei ist, obwohl ich natürlich wusste, dass es irgendwann relativ zeitnah auch vorbeigehen wird, logischerweise vom Alter her. Habe ich aber nie gemacht und ich hatte immer sehr große Angst davor. Also ich konnte mir nie vorstellen, nicht Fußballer zu sein. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, die Angst war wirklich unbegründet. Ich habe mir in diesen 2-3 Monaten, um die Frage zu beantworten, meinen Terminplan so vollgepackt. Mhm. Einfach so voll toxisch irgendwie, lenk dich ab mit allen Sachen, damit du nicht so lange drüber nachdenken kannst, weil das schon was mit mir gemacht hat und weil ich da auch wirklich in der Zeit extrem traurig war, dass es so vorbeigegangen ist. Und ich brauchte da auch Zeit und musste wirklich irgendwie, ich bin dann auch mal lange weggefahren und war in Kambodscha und in Vietnam und kam dann mal wirklich richtig zur Ruhe. Und danach habe ich so das Gefühl gehabt, ey, sei doch einfach, also denk, sag es nicht einfach, damit es sich gut anhört, sondern du musst es auch so fühlen. Und ich fühle es mittlerweile auch so. Ich bin wirklich nicht traurig, dass es am Ende ein trauriges Ende gab. Es hört sich ein bisschen diffus an, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es war ein trauriges Ende, aber ich hatte in dieser Zeit so, so viele glückliche Momente. Und ich weiß, wenn ich dieses Leben mit den gleichen Grundvoraussetzungen 1 Million Mal leben würde, dann werde ich genau einmal Weltmeister und dieses Leben durfte ich leben. Also ich will jetzt hinten raus nicht irgendwie über schade oder traurig reden, weil das, was ich da mit dem Fußball erreichen durfte, erreicht habe, was ich fühlen durfte, das erreiche ich wirklich nur einmal in keine Ahnung wie viel Leben. Und von daher bin ich wirklich glücklich und dankbar, dass das das Leben war, was ich auch leben durfte.
Ja, das ist...
Darf.
Ja, genau. Ja. Lebst ja immer, ja, nur, lebst immer noch wahrscheinlich. Noch, ja. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, auch mit der Emotionalität und nah am Wasser gebaut. Ich meine, wer sich an dein Abschiedsvideo von Gladbach erinnert, das war ja auch sehr emotional. Und ich weiß nämlich auch bei mir noch, mein letztes Spiel war nämlich das DFB-Pokalfinale in Köln, das wir gewonnen haben. Und danach war Abpfiff und ich habe auf dem Platz angefangen loszuheulen, weil ich einfach gemerkt habe, oh shit, das war jetzt wirklich gerade das letzte Mal. Also ich glaube, ja, es kann irgendwie auch... Kann auch schwierig sein, sich dessen bewusst zu sein, wenn man diesen Moment das letzte Mal hat. Andererseits konnte ich den Moment natürlich auch sehr aufsaugen. Ne?
Ich hatte bei Chris Video, als ich Chris Video das erste Mal gesehen habe, hatte ich auch so ein bisschen Tränen in den Augen mit, tatsächlich, weil ich mich total gut in ihn reinfühlen konnte. Und da kannst du auch nichts gegen machen in diesen Momenten. Die kommen einfach und da braucht man sich seiner Tränen auch nicht zu schämen. Bei mir hat sich sogar, als ich meine Karriere beendet habe, da hat sich's aufgeteilt über 3-4 Wochen. Also ich habe dann das letzte Heimspiel in der Liga gehabt, da liefen die Tränen ohne Ende. Dann hatte ich das letzte Auswärtsspiel in der Liga, dann hatte ich nochmal ein Westfalen-Pokalspiel zu Hause, Finale, und da ist dann alles rausgebrochen. Bei dem Abschiedsspiel, bei dem ihr beide dabei wart, ein Jahr später kam das dann ja auch nochmal, dass ich sehr emotional war. Also ich war am Ende des Tages froh, dass ich das so ein bisschen strecken konnte und nicht diesen einen Moment hatte. Aber ich finde es interessant, weil Chris sagt gerade, er hat sich den Terminkalender dann bewusst vollgehauen, um sich so ein bisschen abzulenken. Und bei mir, ich habe natürlich mein Karriereende ein halbes Jahr vorher bekannt gegeben und hatte 6 Monate Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und mein Terminkalender war erstmal komplett leer nach Karriereende, um mich einfach mal mit mir selbst zu beschäftigen. Und daran sieht man, glaube ich, einfach, dass jeder Mensch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden muss, wie er dann nach Karriereende damit umzugehen hat.
Ja, voll. Und vor allem, du musst ja auch einen neuen Alltag schaffen. Ne? Wie war das denn so für dich? Weil, ich meine, wir wissen es alle, als Fußballer oder Fußballerin, du bist immer sehr fremdbestimmt. Dein Tag ist eigentlich durchgetaktet. Du weißt, wann du so beim Treffpunkt zu sein hast, wann ist Abfahrt, ne? Also wann ist Trainingsbeginn, wie lange muss ich da bleiben? Muss ja auch einen ganz neuen Alltag schaffen, ne? Wie war das so? Oder hast du erstmal in den Tag reingelebt?
Nee, das gar nicht. Also ich bin so von meinem Naturell, würde ich schon sagen, dass ich so ein Lebemann bin. Also ich bin viel gerne unterwegs, trink auch mal so ein Gläschen. Und ich habe schon Gefahr gesehen, dass ich dann, wenn ich keine Verpflichtungen mehr habe, dass ich dann so viel unterwegs bin, mal ein bisschen länger wach bleibe, dann auch so viel und lange schlafe und sowas. Und deswegen habe ich wirklich, also ich habe am 15. August oder so habe ich meinen Vertrag aufgelöst. Und dann habe ich wirklich bis zum Jahresende, habe ich so richtig gefastet. Also kein Alkohol, wirklich probieren, immer zeitig ins Bett zu gehen, früh aufzustehen, damit ich nicht Gefahr laufe, in so ein Leben reinzukommen, weil ich vom Typ her so bin, dass ich da Gefahr gelaufen hätte. Also ich wollte mir direkt Struktur geben und mittlerweile habe ich so geregelte Abläufe. Also ich stehe mal um 11 auf. Nein,
das ist auch ein geregelter Ablauf. Ne?
Ich stehe immer so, ja, ich würde sagen um 9 auf, dann spiele ich vormittags immer Paddle und dann geht der Tag los. Also hört sich jetzt nicht so krass geregelt an.
Doch, ernsthaft.
Ja, wirklich, aber er ist sehr, also ich mache vormittags immer Sport, dann gehe ich Mittagessen Und dann habe ich meistens irgendwelche Dinge wie heute Podcast und dann habe ich gleich noch ein Meeting zu Kids und keine Ahnung was. Also ich habe schon einfach viele Dinge, die ich mache, viele Dinge, wo ich Interesse dran habe. Und von daher, ich muss sagen, dass mir mein Leben aktuell gerade sehr, 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 sehr gut gefällt und ich sehr glücklich bin.
Also ich finde, du sagst, du hast keinen, das hört sich nicht so krass an. Ich finde, das reicht schon. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe das nicht geschafft, mir in den ersten Wochen und Monaten diese Struktur zu geben, dass ich sage, ich mache jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag um 9 oder 9:30 Sport. Das, alleine das habe ich nicht geschafft. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, meinen Körper zu bewegen. Ich habe es gemacht, weil es mir von den Ärzten, da brauche ich euch ja auch nicht erzählen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen kurz erwähnt, dir wird ja nahegelegt, abzutrainieren, wenn du eine lange Profikarriere hinter dir hast, damit dein Herz eben weiter vernünftig belastet wird und nicht von 100 auf 0 geht. Aber selbst das war für mich die reinste Qual. Also das war für mich eine riesengroße Herausforderung, meinem Tag Struktur zu geben, mich zum Sport zu quälen. Von daher, ich finde, das sagt schon was aus, wenn man das schafft. Und wollte es jetzt nur nicht runtergespielt wissen von dir.
Okay.
Ja, also ich hatte in Anführungsstrichen ja auch das Privileg, dass ich direkt in einen anderen Job übergegangen bin. Von daher hat sich für mich auch wieder eine natürliche Struktur ergeben, weil ich einfach auch einen Bürojob hatte.
Ja.
Und natürlich auch irgendwann mal im Büro antanzen muss und von daher auch nicht so in den Tag hineinleben konnte. Deswegen, ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre. Aber hat dir es auch geholfen, Chris, dass du, ich meine, wenn man jetzt auf dein Leben guckt, du hast ja irgendwie mehrere Karrieren gleichzeitig jetzt gerade, wenn man das fast so sagen kann. Ich meine, du hast gesagt, du hast viele Hobbys, aber ne, du bist Experte, du bist Autor, du hast die Trainerlizenz abgeschlossen, du machst gerade den DFB-Management-Kurs, deswegen sind wir übrigens auch Klassenkameraden, weil wir ja da beide drinstecken. Wir haben es schon gesagt, du hast Paddel angefangen, du hast Kids gegründet, super viel einfach und Podcast natürlich auch. Hat das geholfen, dass du so viele Karrieren hast?
Ja, voll. Also ich würde sagen, die beste Entscheidung war, trotz vieler Widersprecher während meiner aktiven Karriere diese Expertentätigkeit anzufangen.
Ja.
Das war natürlich, was alles angeht, was Bekanntheitsgrad angeht, was den Übergang in die, in Anführungsstrichen, nächste Lebensphase, nächste Karriere angeht, war das natürlich Gold wert, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und das hat natürlich geholfen. Ich glaube, das mir hilft von meinen Charaktereigenschaften, dass ich wirklich ein ehrliches Interesse an vielen Dingen habe. Also wenn ich beim Fernsehen arbeite, finde ich es voll faszinierend, wie viel da so dranhängt, wie viele Leute da involviert sind, wie viele Leute da arbeiten. An so einem Arbeitstag, da arbeiten, keine Ahnung, 50, 80 Leute, das ist abgefahren. Ich habe einfach viele Interessen. Ich habe ein Riesenhobby mit dem Schreiben. Das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Also das hat auf jeden Fall geholfen. Und jetzt fuchse ich mich gerade rein in das Thema Kochen.
Mhm. Wann erscheint dein erstes Kochbuch?
Ja, nee, das ist nichts, was ich, also ich finde Kochbücher so maximal uninteressant. Ich habe mir noch nie ein Kochbuch gekauft, aber ich habe mir jetzt einen Airfryer geholt.
Aha.
Für viele ist das jetzt kein richtiges Kochen, aber was ich da zauber, das schmeckt aber nach richtigem Kochen. Ne? Deswegen, ich habe ihn mir gar nicht gekauft, der Marc Stachowski hat mir den zu Geburtstag geschenkt.
Ja, na klar.
Um das kurz richtig zu stellen. Und deswegen, also es gibt so voll viele Felder, jetzt mit Zeit und Ruhe, mit ganz viel Spaß am Leben, an allem, in die ich mich gerade so, weißt du, ich hatte während meiner Karriere, du hast ja nie so die Muße und sagst, boah, ich möchte jetzt mal gesund kochen. Mhm. Kaufst du jetzt mal einen Mixer, das machst du ja nicht so.
Ja. Kriegst ja auch meistens Essen irgendwo, ne?
Ja, genau. Und deswegen, jetzt muss ich mich selbst dann nähern und da kocht der Papa mal.
Und wie viel von dem, was du jetzt machst nach der Karriere, wie viel würdest du sagen, war davon geplant oder bist du wirklich in alles einfach so reingerannt?
Geplant tatsächlich gar nichts. Also ich bin gar kein Planer, 0,0. Ich glaube auch nicht, dass das klappt. Also es gibt ja viele, die sich so vornehmen, pass auf, jetzt treffe ich mich mit dem, das könnte ein Sprungbein sein. Also ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die auch zum Beispiel sich immer so mit Leuten treffen, die ihnen was geben könnten. Also irgendwelche, was weiß ich jetzt, ohne das jetzt in eine falsche Richtung zu reden, aber so eine Spobis, weißt du, da laufen, glaube ich, voll viele rum, die ganze Zeit nur connecten wollen und die immer denken, da öffnen sich irgendwelche Türen und dann planen die schon das und planen jenes. Ich glaube, dass das nie klappen kann, nicht so gut. Ich glaube, dass es immer natürlich wachsen muss. Ich weiß, dass ich da natürlich auch durch das, was ich alles schon gemacht habe, einen leichten Eintritt habe und es in Anführungsstrichen dann auch nicht nötig habe, so viel zu connecten. Aber ich habe für mein Leben entschieden, dass ich sowas gar nie planen möchte, sondern dass das einfach alles natürlich wächst und dass das alles so kommen soll, wie es kommt. Und damit bin ich sehr gut gefahren, weil ich glaube, wenn man sich immer zu viele Gedanken macht, genauso wie zum Beispiel ein Podcast, ich will auch nie die Themen wissen. Oder bei einer TV-Expertise. Ich will nie wissen, über was geredet wird, weil dann legt man sich irgendwas im Kopf zurecht. Dann will man noch irgendeine Message verpacken. Dann lernt man das so halb auswendig. Das ist immer scheiße. Also einfach spontan irgendwie so antworten, wie es sich für einen gut und ehrlich und am richtigsten anfühlt, ist immer am besten, meiner Meinung nach.
Dann war ja mit Sicherheit, wie du es gerade gesagt hast, diese Expertentätigkeit, die du schon vorher angefangen hast, quasi die ja schon ein Standbein, ein nächstes Standbein während der Karriere aufgebaut hast, total wichtig, weil dann bist du eben überhaupt nicht, bist du gar nicht in gar kein Loch gefallen nach der Karriere. Hast du gar nicht, weil du hast ja gesagt, das hat ja schon auch was mit dir gemacht, so dieses Gefühl, ich werde hier gerade als Chris Kramer der Experte bin ich total gefragt, als Chris Kramer, der auf allen Hochzeiten tanzt, aber als Chris Kramer, der Fußballer, als den ich mich ja über Jahre, Jahrzehnte identifiziert habe, bin ich einfach nicht mehr gefragt. Das muss ja emotional auch was auslösen.
Ja, 100%. Also was das mit mir als Person des öffentlichen Lebens und nach, also wir sind ja alle so ein bisschen bestätigungssüchtig und diese Bestätigung im Fußball habe ich halt 0,0 mehr bekommen. Und ich weiß, dass es ein sehr unpopuläres Thema ist, darüber zu reden, aber wenn so eine Bestätigung wegfällt und dir eigentlich durch die Blume gesagt wird, ey, du bist scheiße, du kannst gar kein Fußball spielen, verpiss dich mal so, ne? Das ist nicht geil. Also das hat wirklich richtig was mit mir gemacht, weil ich es wirklich auch nicht habe kommen sehen. Ja. Und in diesem das Loch, Das hat ewig gedauert. Also wie gesagt, ich habe mich gut abgelenkt mit einem vollen Terminkalender und habe es auch immer so halb lustig dann auch erzählt und auch ehrlich erzählt. Aber trotzdem, also ich habe es lustig verpackt, aber für mich war das in den Momenten gar nicht lustig. Ne? Mich hat das wirklich, wirklich traurig gemacht und hat mich auch echt enttäuscht. Aber ich konnte ja nichts dagegen machen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich in dieses klassische Loch gefallen bin. So was sollst du jetzt mit dir anfangen? Das nicht. Aber so emotional schon ein bisschen. Und ich habe jetzt auch, und ich möchte jetzt gar nicht zu große Werbung irgendwie machen, aber ich habe mein zweites Buch seit letzter Woche fertig geschrieben und da habe ich viel in einem Roman meinen Abschied auch, also da geht's auch um Abschiede, auch persönlich um meinen, da habe ich den auch mitverarbeitet, weil für mich ist Schreiben sowas wie Meditieren. Also ich habe jetzt auch wieder nicht aktiv gesagt, boah, du musst jetzt irgendwie, um das zu verarbeiten, nochmal einen Roman über deinen Abschied schreiben. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das aus mir raussprudelte und dass das noch nicht so abgehakt war. Und deswegen, ich verarbeite unheimlich viel beim Schreiben und deswegen, also ganz sicher bin ich in ein sehr großes Loch gefallen, auch während meiner Lesetour und während dieses vollen Terminkalenders, wenn ich dann abends in irgendeinem Hotel saß, da hatte ich dann schon manchmal so Phasen, wo ich dachte, boah, geiler Tag, hat dir auch richtig was gegeben, andere Bubble, kannst wirklich stolz auf dich sein, aber wie gerne würdest du morgen zu einem Training fahren und Fußball spielen. Also diese Momente gab es auf jeden Fall auch. Wäre auch komisch, wenn es die nicht geben würde, weil Fußball nach wie vor also die größte Liebe meines Lebens irgendwie war und ist. Aber ich hatte jetzt einfach Glück, dass ich mich gut ablenken konnte und ich auf anderen Feldern auch sehr viel Bestätigung und Liebe und all das, was dann fehlt, bekommen habe.
Das, was Chris beschreibt, fällt in der Sportpsychologie unter den Begriff Post-Career Adjustment. Das ist im Grunde die Phase nach dem Karriereende, in der sich Athleten komplett neu orientieren müssen, emotional, sozial und auch natürlich beruflich. Viele denken, es geht nur darum, einen neuen Job zu finden. Aber eigentlich passieren drei Dinge gleichzeitig. Erstens, die Identität verändert sich. Zweitens, die komplette Tagesstruktur fällt weg. Und drittens, auch Sinn- und Zielorientierung müssen neu aufgebaut werden. Und gerade im Leistungssport sind genau diese drei Bereiche vorher extrem stark ausgeprägt. Deshalb fühlt sich der Übergang dann auch oft so intensiv an. Aus der Forschung gibt es bestimmte Faktoren, die beeinflussen, wie gut die Anpassung dann gelingt. Erstens sind das die Faktoren im Übergang selbst, also die Selbstidentität. Je stärker die sportliche Identität ausgeprägt ist, desto schwieriger kann das Karriereende dann erlebt werden. Und auch die Art des Karriereendes, also ob es freiwillig oder unerwartet früh erfolgt, zum Beispiel durch Verletzungen, das beeinflusst die Anpassung auch sehr. Zweitens Ressourcen und Unterstützungsfaktoren. Soziale Unterstützung durch Familie, PartnerInnen, Freundinnen können maßgeblich dabei helfen, sich neu zu orientieren. Und auch Vorbereitung und Planung spielen eine Rolle. Wer frühzeitig an beruflicher und persönlicher Vorbereitung arbeitet, etwa durch Ausbildung oder der Aufbau eines Netzwerks, erlebt meist einen leichteren Übergang. Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird, ist die Rolle von Anerkennung. Leistungssport ist nämlich ein Umfeld, in dem Rückmeldung permanent stattfindet, durch Fans, Medien, TrainerInnen, MitspielerInnen. Erfolg wird dauerhaft sichtbar gemacht, bewertet und auch gefeiert. Viele Athleten erleben darüber hinweg eine konstante Form von externer Bestätigung. Mit dem Karriereende fällt dann genau diese Rückkopplung abrupt weg. Das kann dazu führen, dass nicht nur Struktur und Identität verloren gehen, sondern auch ein wichtiger Teil der Selbstwertregulation. Manche beschreiben das Gefühl, plötzlich weniger gesehen oder weniger relevant zu sein. Aus psychologischer Sicht hängt das ganz stark mit der sportlichen Identität und der Art der Motivation zusammen. Je stärker Selbstwert und Anerkennung an sportliche Leistung gekoppelt sind, desto herausfordernder kann die Phase nach der Karriere werden. All diese Faktoren verdeutlichen, dass der Post-Career-Adjustment-Prozess nicht nur eine berufliche Neuorientierung umfasst, sondern die psychologische Begleitung für Identität, Struktur und auch Sinnfindung entscheidend für eine erfolgreiche Anpassung nach der Sportkarriere ist.
Ich meine, ich kenne persönlich aus meiner Karriere natürlich auch Mitspielerinnen. Ihr werdet sicherlich auch Mitspieler kennen, denen es nicht so leicht gefallen ist, nach der Karriere Fuß zu fassen. Ne?
Also ich werde natürlich keine Namen nennen, logischerweise, aber ich habe schon auch in meinem Umfeld Leute, die in den letzten Jahren aufgehört haben, aufhören mussten, wie auch immer, die einfach diesen Übergang nicht geschafft haben. Und klar, Chris hat vorhin gesagt, er hat einen sehr guten finanziellen Background und das hilft, da brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist so. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht das Hauptthema ist. Das Hauptthema ist, wie gut, und das hat Chris zwischendurch jetzt zwischen den Zeilen auch immer wieder gesagt, er konnte es nicht ändern. Er konnte es nicht ändern, sein Karriereende war nicht selbstbestimmt, sondern es hat jemand anders oder viele andere Menschen, viele andere Umstände haben es bestimmt. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, ich kann es nicht ändern. Ich kann mich auf den Kopf stellen und kann sonst was machen. Es wird sich nicht mehr ändern. Also versuche ich, den Blick nach vorne zu richten, mich mit Arbeit, mit anderen Projekten abzulenken, mich zu beschäftigen.
Bei Chris, nicht eben hinterher zu trauern.
Genau, nicht hinterher zu trauern. Bei Chris ist es das Schreiben, auch bei deinem ersten Buch. Ich finde, ich war ja auch in Köln bei einer Lesung, die du hattest, als du auf der Bühne gestanden hast dann auch und aus deinem Buch auch gelesen hast. Und ich weiß, das ist dir nicht unangenehm, wenn ich das sage. Also bevor das überhaupt losging, du bist auf die Bühne gekommen und man hat ja schon gesehen, wie viel dir das bedeutet hat, dieser Moment, und wie viel du einfach da auch an Liebe in dieses Buch reingesteckt hast. Von daher ist es wichtig, etwas zu finden nach dem Fußball, nach dem Sport, was man ungefähr so gerne macht wie das Fußballspielen, weil da kommt halt nichts Vergleichbares ran.
Also jetzt, wo du die Lesung ansprichst, das fällt mir auch gerade ein. Ne? Ich habe original auf jeder Lesung, also ich habe mir manchmal im Hotel habe ich mir gedacht, ey Junge, was ist mit dir? Ne? Ich habe original auf, sagen wir mal, von 20 Lesungen, die ich gemacht habe, auf 17 habe ich geweint, weil es mich erwischt hat, weil wir dann immer wieder über das Karriereende gesprochen haben und dann habe ich wieder gemerkt, ey krass, wie wichtig dir das ist, und das ist auch gut so und das ist ja auch vollkommen menschlich und normal, und was da alles fehlt, es ist ja nicht nur dieses Wochenende, wo dir, keine Ahnung, 50.000 Leute zujubeln und du diesen maximalen Adrenalinkick hast, es ist ja auch die ganze Kabine. Es ist die ganze Leidenschaft, es ist die ganze Arbeit, die du da rein investierst. Es ist einfach dein ganzer Kindheitstraum, den du lebst. Und wenn das dann wegfällt, also seitdem ich denken kann, will ich Fußballprofi werden, dann habe ich es geschafft, Fußballprofi zu werden. Und wenn das dann einfach aufhört, ja, das ist ja ganz normal, dass dann jeder in ein Loch fällt, weil wir sind ja nicht die einzigen drei, die immer Fußballprofi werden wollten. Wir sind nicht die einzigen drei, die da alles rein investiert haben, die ihren Kindheitstraum gelebt haben. Das haben alle. Und das ist ja dann sowas von normal und menschlich, dass man dann krass traurig ist und dass man da lange für braucht. Also bei einer Liebesbeziehung ist es ja auch so, dass man sagt als Faustregel, wenn du 10 Jahre zusammen warst, brauchst du 5, immer die Hälfte, um das zu verarbeiten. Also dann kannst du überlegen, wie lange du brauchst, um zu verarbeiten, dass das Fußballding aufhört. Weil es ist im Prinzip das Gleiche von der Intensität her, der Gefühle.
Ja, und ich finde auch, ich meine, du bist jetzt angehender Paddle-Profi, aber trotzdem, oder bist du vielleicht... Bist du ja auch schon Paddle-Profi? Ich weiß gar nicht, wie du dich jetzt dich bezeichnen würdest.
Spielst du schon Turniere?
Ich habe mich jetzt angemeldet bei Marcel Maltritz.
Ja.
Der hat jetzt ein Team in Bochum gegründet und die werden wir jetzt, der Marc Schakowski und ich, werden die jetzt in die erste Liga paddeln.
Ja, aber ich habe gesehen, Mats hat, glaube ich, schon ein paar Turniere gespielt.
Ja,
jetzt, ne?
Ja, Mats hat ein Schülerturnier gewonnen, ein 100er.
Bist du nicht auch Promi-Pedal-Weltmeister?
Ja, stimmt. Also das Turnier, was der Mats gewonnen hat, gewinne ich mit dem Erdkundebuch.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, diese Emotionalität. Ne? Also klar, wie gesagt, wir machen andere Sportarten, aber das, was man so auch Woche für Woche erlebt an Emotionen, das fällt ja weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, du hast gerade schon angesprochen, für mich war es wirklich einfach dieses in die Kabine gehen, ne? Und meine Mannschaft zu sehen, weil das war irgendwie so, es hat mich egal, was für ein Kacktag ich hatte, wenn ich in die Kabine gegangen bin und meine Mannschaft gesehen habe, das hat mich immer wieder hochgezogen, weil das irgendwie wie eine Familie war für mich. Und das habe ich wirklich vermisst, so dieses natürlich jeden Tag mit Leuten zusammenkommen. Jetzt muss man sich halt verabreden und Dinge planen, aber da hast du einfach so deinen Raum gehabt, wo du immer wieder zusammengekommen bist und wo du auch, mittlerweile sind ja immer noch meine besten Freunde aus dem Fußball, auch Freundinnen.
Ja, du weißt halt, du bist nicht alleine. Ja. Also du gehst in einen geschützten Raum rein, weil die Kabine, das wissen wir alle und das sagen wir auch immer wieder, ist halt heilig, ist was Besonderes. Und du triffst da ja mal mindestens, verstehst dich nicht mit allen gleich gut, aber du triffst ja mindestens deine 3, 4 Leute, mit denen du dich gut verstehst und hast dieses Gefühl, nicht alleine zu sein. Und das kommt ja nach der Karriere dann auch. Du hast halt diese Momente, wo du alleine zu Hause sitzt und das Gefühl hast, okay, morgen, ich bin selbst dafür verantwortlich, Leute zu treffen und mich in Gesellschaft zu begeben. Und das empfand ich schon auch als herausfordernd, muss ich sagen.
Was mir noch richtig krass aufgefallen ist, seitdem ich nicht mehr in Kabinen bin, ist, dass ich älter geworden bin. Also so von der Sprache, so wenn ich so Sex, Seven, Schere, Rede. Du wusstest halt immer, was das ist. Du wusstest immer, was das ist und jetzt weißt du es nicht mehr und denkst so, scheiße, bin ich alt geworden. Oder wenn dann der Rocco Reitz zu dir kam und hat so gesagt, Bro, Jeans ist nicht mehr. Ne? Da hast du halt keine Jeans mehr angezogen. Und jetzt merke ich so, von meinem Style, von meinem ganzen Umgang bin ich so richtig Boomer geworden.
Du bist jetzt
und
so deswegen, stehen geblieben, du entwickelst dich jetzt auch nicht mehr weiter. Ne?
Ja, genau. Und das war halt in der Kabine auch geil, weil du wusste immer, was angesagt ist, ne? Weil da die ganzen Jungen immer rumgesprungen sind und die haben ich wollte auch immer bewusst von denen Outfit-Kritik und so, weißt du, damit ich nicht stehen bleibe und ich muss eigentlich noch immer so einmal im Monat muss ich kurz mal in die Kabine und muss mich mal kurz, erklärt mir das mal mit dem 6-7.
mir kommt gerade noch in den Sinn, weil wir über dieses, was einem so fehlt, was einem so abgeht. Für mich war es jetzt so, als wir beide vor ein paar Wochen in Bielefeld auf der Bühne standen, das erste Mal auf einer Bühne, da habe ich zum ersten Mal wieder dieses
Kribbeln,
dieses Außergewöhnliche, so eine Live-Veranstaltung, das hast du ja Wochenende für Wochenende, wenn du Fußball spielst oder wenn du professionell Sport betreibst. Und das, findest du, ist es wichtig, sich irgendwas, es sind natürlich nicht alle Menschen, die ihren Job vielleicht verlieren oder die ihren Job wechseln, den sie super gerne gemacht haben. Es gibt ja auch normale Berufe da draußen. Wie wichtig ist es, sich etwas zu suchen, wo man was Ähnliches nochmal spüren kann, weil ich sage auch immer wieder gerne, für mich, ich empfinde das so als so großes Geschenk, Woche für Woche jetzt trotzdem noch in einem Stadion stehen zu dürfen, für Magenta oder für Sky am Spielfeldrand und diese Atmosphäre spüren zu dürfen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn das weg wäre, wenn ich das nicht hätte.
Ich sage dir, das ist auch wieder sehr unpopulär und nicht so geil, drüber zu reden und reden auch wenige drüber. Das ganze Feld Bestätigung ist ein so großes für den Menschen. Keiner redet da so richtig drüber und möchte das auch nicht sagen und alle sind immer cool, wenn die sagen, ja, mich interessiert das alles nicht, was andere über mich denken und blablablub. Genauso wie man ein Herz abtrainieren muss nach einer langen Karriere, musst du auch die Bestätigung abtrainieren. Der Rest ist ungesund. Also man kann das nicht verstehen, wenn man diese Bestätigung aus dem Außen nie bekommen hat. Aber als Fußballer bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, auch wenn es nicht gesund ist. Aber du nimmst natürlich viel Bestätigung von außen. Allein der Applaus, alles mit den sozialen Medien nochmal potenziert. Also das ist ja auch ganz logisch. Und deswegen glaube ich, dass du auch gesund die Bestätigung abbauen musst. Mein Ziel im Leben ist es, dass ich irgendwann mit 50 sage, ich brauche das alles nicht mehr. Und ich weiß, wie verdammt schwer das ist, weil wenn ich mir alle angucke, keine Ahnung, Thomas Gottschalk, ich dachte 10 Jahre lang, dachte ich so, okay, der Einzige, der es geschafft hat, ist Stefan Raab, der braucht das wirklich einfach nicht mehr, der ist einfach weg. Mhm. Nee, auch nicht. Er braucht es auch wieder und er macht es nicht wegen Kohle oder sonst was, sondern er macht es nur aus Bestätigung. Und du kannst alle durchgehen, die kommen alle wieder, weil sie es nicht lassen können. Und mein großes Lebensziel ist es mit 50, keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal, ich muss jetzt keine Zahl sagen, aber irgendwann im gehobeneren Alter zu sagen, ey, ich brauche das wirklich alles nicht mehr. Und nicht nur sagen, sondern auch fühlen. Und ich glaube, dass das so, 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 so schwer ist. Und deswegen plane ich schon in einem Leben, wo ich nichts plane, meine Bestätigung möglichst langsam abzubauen. Mhm. Also es kann natürlich auch sein, dass ich nochmal irgendwann Trainer werde und dann vielleicht, keine Ahnung, wo ich trainiere, die Bestätigung nochmal hochgeht und man nochmal mehr im Rampenlicht ist. Aber generell glaube ich, dass man dieses Thema, was über das nicht so richtig einer redet und wo alle sagen, nee, mir ist das egal, ich brauche das nicht, dass das eins ist, dass man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, weil das ist nicht so ungefährlich.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil es gibt ja auch so viele ehemalige Fußballprofis, wo viele Leute von außen sagen, mein Gott, warum? Du hast doch irgendwie so viel Geld verdient, du könntest dich einfach irgendwo zur Ruhe setzen, dich in den Schaukelstuhl setzen und die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Aber wir haben ja alle so dieses Gefühl oder wie du schon sagst, die meisten das Gefühl, man muss irgendwie weiter stattfinden. Und dadurch baut man sich ja sicherlich wahrscheinlich auch einen gewissen Druck auf, auch nach der Karriere irgendwas zu machen, wo man weiter stattfindet und gesehen wird und im besten Fall auch noch bejubelt wird. Und das baut ja wahrscheinlich auch einen gewissen Druck auf, würde ich sagen.
Ja.
Aber das ist nicht, Chris, ist es gar doch, nicht verspürt.
Chris hat bei mir gerade richtig was getroffen, weil, weiß nicht, ob ich da schon mal so bewusst drüber nachgedacht habe, bis du es gerade gesagt hast, Chris, weil ehrlicherweise so die ersten, nagelt mich jetzt nicht auf die Anzahl der Monate fest, aber gerade zu Hause mit 2 kleinen Kindern und einer Ehefrau.
Da kriegst du keine Bestätigung.
Da kriege ich auch Bestätigung, aber es ist eine ganz, ganz andere Art von Bestätigung.
Ja.
Und ich weiß, dass ich zu meiner Frau oft gesagt habe, dass es mir wirklich, es ist jetzt nicht so, dass das Stunden angehalten hat, aber dass ich Momente hatte, wo ich offen und ehrlich zu ihr gesagt habe, das fehlt mir krass. Ich wurde Woche für Woche. Es gibt ja auch also Bestätigung, wir wollen alle positive Bestätigung, das ist das Schönste, was es gibt. Es gibt aber als Profisportler oder Profisportlerin natürlich auch den Fall, dass du mal negativ bewertet wirst, aber du wirst immerhin bewertet. Also es interessieren sich Leute für dich, es interessieren sich Leute dafür, was du in diesen 90 Minuten beim Fußball geleistet hast oder eben auch nicht. Und dieses Interesse und die Bestätigung ist nach Karriereende, wenn du nicht weiter im Rampenlicht bleibst, wie du sagst, dann ist das weg. Und das ist super ungewohnt, ekelhaft irgendwo auch. Das hat mich extrem beschäftigt. Das hat mich auch ein Stück weit für viele Momente runtergezogen. Und es war lange, lange ein Thema, auch bei uns privat zu Hause, womit ich mich erstmal abfinden musste und das aber Gott sei Dank auch geschafft habe. Aber auch da, weil ich einfach dann herausgefunden habe, dass mir diese Expertentätigkeit, ich bin sicherer geworden und habe dann rausgefunden, wie viel Spaß mir das überhaupt macht. Und das ist jetzt das, wo ich ein Stück weit drin aufgehe. Dieser Podcast hat sicherlich auch geholfen, da immer wieder sich neue Projekte zu suchen und dann auch positives Feedback zu bekommen oder überhaupt Feedback zu bekommen. Aber Chris hat 1000% recht mit dem, was er über das Abtrainieren von Bestätigung sagt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist mir jetzt gerade dank dir auch für mich nochmal bewusst geworden.
Ich glaube auch, dass dieser Punkt Bestätigung, wenn wir immer über ein schillerndes Profifußballleben reden, was es auch ist. Also ich würde das immer genauso wieder unterschreiben, so wie es bei mir passiert ist. Aber da, wo die Sonne scheint, wo viel die Sonne scheint, da fallen natürlich logischerweise auch Schatten, ohne philosophisch zu werden. Und ich glaube, die größte Schattenseite des Profisport, vor allen Dingen im Fußball, ist die Sucht nach Bestätigung, die man dadurch zwangsläufig mal mehr, mal weniger typabhängig, aber auf jeden Fall in einem hohen, auch ungesunden Maß entwickelt.
Hattest du das gar nicht? Also dieses, dieses Suchen nach Bestätigung, gut, ihr habt natürlich, es ist auf Frauenfußball war zu deiner Zeit auch schon noch eine ganz andere.
Natürlich ist es auch noch mal auf einer anderen Flughöhe als beim Männerfußball, klar. Aber ich meine, du siehst ja auch, welche Jobs ich gewählt habe jetzt nach der Karriere. Das sind sicherlich auch nicht Jobs, die ich gewählt hätte, wenn es mir völlig egal wäre. Ja. Also ich bin auch als Fußballexpertin unterwegs, mache einen Podcast oder mache mehrere Podcasts. Also scheint es ja auch, wenn man es vielleicht gar nicht so ganz bewusst macht, diesen Weg wählt, aber zumindest mal unterbewusst auch ein Weg gewesen zu sein, den ich gewählt habe, weil ich eben doch so dieses weiter stattfinden, weiter nah dran sein, weiter auch Bestätigung bekommen, wahrscheinlich gesucht habe. Also ja, würde ich mich jetzt nicht
Ja, du frei musst von ja, machen. Man muss ja auch, auf irgendeine Form muss man schon, wenn man in diesem erweiterten Sinne Fußballbereich bleiben möchte, ob als Experte oder wie auch immer im Podcast, du musst ja sichtbar bleiben. Das ist ja das Einzige, was dich, ne, weil es gibt Leute, die das machen können, diesen Expertenjob oder im Podcast sprechen können, die das zumindest mal ausprobieren können, gibt es ja wie Sand am Meer, ne, die ihre Karriere. Ja. Also es geht dann auch um Sichtbarkeit. Da musst du natürlich trotzdem noch musst es trotzdem noch gut machen, aber in erster Linie geht es mir darum, sichtbar zu bleiben.
Aber bedeutet das jetzt, dass wir eigentlich alle drei einen sehr ungesunden Umgang gefunden haben? Weil vielleicht das Gesündeste wäre ja, wenn man einfach sagt, Karriere ist vorbei und jetzt ist es mir eigentlich auch egal.
Ja, aber das schafft aber ja
dann
keiner.
Dann hast du es ja nicht abtrainiert. Ja. Also ich glaube,
also du glaubst, das ist wirklich wichtig, dieses...
Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Also natürlich kannst du wie so einen kalten Entzug machen und ziehst dir dann, wenn bei Fabi zu Hause, ziehst dir dann deine Bestätigung aus anderen Sachen mit zwei kleinen Kindern und holst dir da die Bestätigung, die anders ist, halt nicht aus dem Außen, sondern eher aus dem Innen. Und das kann auch gut gehen. Ich glaube nur, das so langsam abzutrainieren, in Anführungsstrichen, ist schon auch nicht so verkehrt. Also ich mache jetzt die Expertentätigkeit, das habe ich auch schon während meiner aktiven Karriere gemacht, die mache ich jetzt nicht, um irgendwas abzutrainieren. Mir macht es einfach doll viel Spaß und deswegen mache ich das. Aber ich beschäftige mich mit dem Thema Bestätigung, warum das so ist, warum man das braucht, warum viele Menschen so handeln, wie sie handeln. Beschäftige ich mich schon sehr mit und sehe immer wieder das Motiv Bestätigung, weil es kein, also jetzt nochmal das Stefan Raab Beispiel, es gibt kein anderes Motiv. Es gibt es nicht.
Mhm. Aber wie, also blöd gefragt, weil ich es jetzt über, was wäre dann der perfekte Plan, um es abzutrainieren? Immer mal wieder sichtbar sein und es dann weniger werden lassen? Oder, ich meine, das kannst du dir ja oft auch nicht aussuchen.
Sagen wir mal so, es ist, wenn ich natürlich als Experte im ZDF bin, dann ist es eigentlich kein Abtrainieren, sondern fast ein, also dann ist es schon fast mehr, weil das so viele Leute gucken, ne? Mhm. Aber als ich jetzt das Buch geschrieben habe und wie viele Nachrichten, wie viele schöne kleine Nachrichten, die nicht laut waren, ich da bekommen habe und wie viel Bestätigung, wie viel Glück, das hätte ich auch nie gedacht, dass es mir so viel Glück gibt, mir das gegeben hat, wenn jemand gesagt hat oder wie Fabi gerade, ich habe dein Buch gelesen, das hat mich voll inspiriert, das hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen und das auch wirklich so ehrlich sagt, das hat mir so viel gegeben und da habe ich, das hat mich auch so ein bisschen über dieses Loch gerettet. Also ich glaube, wenn wir über dieses Loch nach der Karriere sprechen, ist auch, also natürlich andere selbstgestalteter Tagesplan, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen, dir wird nicht mehr zugejubelt. Ja. Und das hört sich richtig uncool an und keiner will das so richtig sagen. Vielleicht macht man sich auch nicht so richtig Gedanken drüber, aber ich glaube, dass das ist, dass das diese Leere ist, die man verspürt.
Ja, aber dann muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dann haben manche das Privileg, auch so Jobs angeboten zu bekommen. Also es stellt sich auch nicht jeder, kann ja auch nicht jeder ehemalige Fußballer oder Fußballerin sich an den Spielfeld dran stellen, Experte oder Expertin werden. Das heißt, es gibt ja durchaus auch Leute, die solche Chancen nicht bekommen und die dann in dieses Loch zwangsläufig fallen, weil sie gar nicht diese Möglichkeit haben, irgendwo dieses Abtrainieren oder dieses langsam sich aus dem Rampenlicht zu verabschieden überhaupt machen zu können. Und es gibt ja ganz viele Beispiele von Fußballern, die dann irgendwann auf Abwege gekommen sind, ihr ganzes Geld irgendwo losgeworden sind, vielleicht in irgendwelche Süchte verfallen sind, was auch immer, weil sie es vielleicht nicht geschafft haben, auch nicht die Möglichkeit hatten.
100 pro. Ich wollte nur eine Sache kurz dazu sagen. Ich glaube, das ist, also ich möchte, ich weiß auch gar nicht, ob ich jemandem raten würde, um das abzutrainieren, so die kleineren Bühnen zu wählen, aber man kann sich auch voll Bestätigung aus dem Außen holen, indem man Gutes tut. Mhm. Also das hört sich jetzt sehr, sehr poetisch, philosophisch an, aber man kriegt auch eine Menge Applaus, der nicht laut ist, der auch nur für dich ist und von dem kein anderer mitbekommt, der aber auch aus dem Außen ist, wenn man Menschen was Gutes tut. Also da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht.
Aber es gibt ja auch so ein paar Beispiele. Wir haben hier sogar mal ein paar aufgelistet. Zum Beispiel so jemand wie Philipp Lahm, ne? Ist auch Unternehmer und Stifter. Nevin Subotic, Stifter, hat eine Stiftung für Afrika. Dann gibt es auch noch Beispiele, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber Knut Reinhardt, Tobias Rau, Manuel Hornig sind alle Lehrer geworden danach. Und das ist ja vielleicht auch so.
Sören Brandy.
Genau. Bestätigung im Kleinen, ne? Also die haben dann was anderes gefunden, wo sie sinnstiftend irgendwas machen konnten. Und das ist ja vielleicht auch das, worauf du anspielst, Chris, dass du dann nicht in der großen Masse bejubelt wirst, aber was Sinnvolles tust, was viele Leute auch anerkennend dann dir vor Augen haben.
Und das ist der Punkt, auf den ich eben auch schon raus wollte, weil du gesagt hast, die einen schaffen es besser, die anderen schaffen es schlechter. Ja, aber wir sind schon alle, die wir wissen, und wir wissen es ja, wenn wir über 30 sind, irgendwann rückt dieses Karriereende, der Punkt rückt näher. Ob er selbstbestimmt ist oder fremdbestimmt, spielt nicht die große Rolle. Man muss halt gucken. Und da geht es gar nicht drum. Ich war auch kein großer Pläneschmieder. Dieses ganze Expertending, das ist mir, ich will jetzt nicht sagen zugefallen, aber da wurden mir Sachen angeboten. Aber trotzdem habe ich mich im Vorfeld, bevor ich aufgehört habe, zumindest damit auseinandergesetzt. Ich habe nicht gesagt, ich will unbedingt nach meiner Karriere Experte werden, aber ich habe mich zumindest damit beschäftigt, ob das etwas ist, wo ich mich wohlfühlen könnte. Mhm. Und da ist halt jeder für sich oder seines eigenen Glückes Schmied und muss halt gucken, welche Interessen habe ich, was kann ich vielleicht gut und was könnte mir in welchem Rahmen auch immer, in dem großen oder in dem kleineren, wie es Chris gerade sagt, auch nach der Karriere helfen, diesen Schritt zu gehen. Ja. Also so ganz unvorbereitet kann man dann diesen Schritt auch nicht gehen. Da ist jeder selbst in der Pflicht.
Ja, in der Pflicht, aber es macht sicherlich nicht jeder. Und ich finde, es ist schon ein Extrembeispiel in unserer Gesellschaft, weil wann hast du es schon mal, dass du so plötzlich mit 30, Mitte 30 dein Leben einmal komplett gezwungenermaßen auf den Kopf stellst, weil die meisten Karrierewege oder beruflichen Karrierewege von Menschen sind, du machst Schule, dann machst du entweder eine Ausbildung, ein Studium, gehst sehr fließend in den Job, klar hast du vielleicht mal einen Jobwechsel drin, aber dein Leben wird nie so auf den Kopf gestellt wie bei Profisportlerinnen und Sportlern, die ihre ganze Identität von heute auf morgen eigentlich beiseite legen müssen und ein ganz neues Kapitel, eigentlich ein ganz neues Leben beginnen müssen. Von daher, ich glaube, man muss schon immer ja auch das im Hinterkopf behalten, was für eine besondere Situation das doch ist im Sport. Ne?
Ist sie, aber sie kommt ja trotzdem nicht unverhofft. Das will ich damit einfach nur sagen. Also sie kommt ja nicht überraschend. Du weißt es, außer du bist jetzt Anfang 20, hast eine große Karriere vor dir und verletzt dich so schwer, dass du mit Mitte 20 kein Fußball mehr spielen kannst. Mhm. Aber grundsätzlich musst du ja vom Mindset her so sein, dass du weißt, ey, mit Mitte, Ende 30, vor allem wenn ich nicht so viel Geld verdient habe, dass ich ausgesorgt habe mein Leben lang für mich oder mich und meine Familie, dann muss ich mich mit weiteren Dingen beschäftigen. Also man muss da schon auch die einzelnen Personen im Normalfall ein Stück weit mit in die Pflicht nehmen.
Ja, voll. Würdest du sagen, Chris, dass sich so dein Mindset irgendwie nach dem Fußball auch geändert hat? Bist du in irgendeiner Form auch ein neuer Mensch geworden?
Neuer Mensch nicht. Was mir ein bisschen auffällt, ist, und das war auch sehr gesund, bevor ich vielleicht irgendwann wieder in den Fußball einsteigen werde, eine gesunde Draufsicht auf die Dinge zu bekommen und wirklich diesen Satz, den man nicht mehr hören kann, wenn man in der Blase Fußball ist, dass wenn man sagt, so, ja, Fußball ist auch nicht alles, weil es ist für einen alles und man denkt, jeder guckt das, jeden interessiert das. Das ist nicht so. Also ich bin jetzt viel aus der, ja, keine Ahnung, Fanperspektive, aus der Zuschauerrolle, aus der Draufsicht und um 17.15 Uhr, wenn im Borussia-Park abgepfiffen ist und Borussia Mönchengladbach zu Hause verloren hat, dann fährst du als Spieler nach Hause und denkst dir so, scheiße, jetzt haben wieder alle hier einen schlechten Tag und keine Ahnung was. Und der Fan, mit dem ich vom Parkplatz gehe, hat um 17.22 Uhr, obwohl es ihm sehr wichtig ist, freut er sich jetzt auf den Samstagabend mit seinen Freunden. Mhm. Ja. Und diese gesunde Draufsicht, dass es am Ende wirklich in Anführungsstrichen nur ein Sport ist und auch einfach ein Stück weit Entertainment.
Ein Schauspiel, ne?
Genau, ein Schauspiel. Das ist wirklich so. Das hat man nicht, wenn man da so, oder ich hatte das nicht, als ich da aktiv drin war. Für mich war das, und das auch gut so, dass es für mich immer mehr war und wichtiger als alles andere auf der Welt. Aber das ist nicht so und das wird helfen, diese Draufsicht, wenn man nochmal einsteigt, dass man das alles ein bisschen relativieren kann. Gerade Menschen, die dazu neigen, viel Druck zu verspüren, wo ich sehr glücklich bin, dass ich dieses Gen gar nicht habe, denen würde diese Draufsicht, die man erleben muss, mal helfen. Also ich bin kein neuer Mensch, aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Das hat mir übrigens mal ein bisschen geholfen. Ich habe ja auch während meiner Karriere gearbeitet, an der Uni beispielsweise. Und dann sind wir, ich glaube, mittwochs abends aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale geflogen. Ich musste donnerstags morgens arbeiten gehen. Total schlechte Laune gehabt, habe meinen Kolleginnen erzählt, ja, gestern im DFB-Pokal ausgeschieden und gesagt, nee, was ist nochmal DFB-Pokal? Und da bin ich, aber dann kriegt man dann so, so den Spiegel vorgehalten, so wichtig, was du hier machst, ist es vielleicht gar nicht. Und wenn du dich auf irgendwelchen Buchmessen rumtreibst, Chris, wahrscheinlich sind da auch ganz viele Menschen, die überhaupt gar keinen Bezug zu Fußball haben, denen das ist völlig egal.
Ich dachte wirklich,
ist,
ne? Das habe ich auch gelernt. Ich dachte, ey Leute, wie ihr kennt Kai Havertz, ich muss mich verarschen oder was? Du musst jetzt nicht cool sein vor mir, um zu sagen, ja, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, wer Kai Havertz ist. Wo ich dachte, hey, von 82 Millionen Deutschen kennen 81,5 Millionen Kai Havertz und Musiala und Wirtz. Nee, es gibt so viele Menschen in anderen Bubblen, die ich nie bereist habe, wo ich mir denke, okay, hier ist Fußball. Also ich war auf der Leipziger Buchmesse, da war Samstag, das war ein Bundesligaspieltag, ne? Da war kein Empfang. Ja, meinst du, da hat einer auf sein Handy geguckt? Das hat keinen feuchten Kehricht gejuckt, die wussten das nicht. Ja, das also ist ja auch voll schön, aber da dachte ich auch, okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, alle gucken Fußball so.
Ja, das ist wirklich, wenn man selbst in der Blase drin ist, dann denkt man wirklich, alles dreht sich um Fußball. Alles, alles. Und alle Menschen interessieren sich nur für Fußball und nur für die Spieler, bis man dann feststellt im Nachhinein, dem ist tatsächlich gar nicht so.
Ich merke das ja auch bei mir, also als ich noch aktiv gespielt habe, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal, wenn wir Freitag oder Sonntag gespielt haben, Samstag 15.30 Uhr, wie die anderen spielen, das war für mich das absolute Pflichtprogramm. Wenn ich jetzt Samstag auf dem Markt bin und ich gucke auf die Uhr, 16:22, erste Halbzeit vorbei, ja, fährst du jetzt nach Hause, trinkst du noch ein Aperölchen, so, weißt du, da hätte ich niemals gedacht, niemals.
Ja. Aber du empfindest es als schön, dass es jetzt so sein kann.
Ich empfinde beide Leben als schön, aber ich hätte nicht gedacht, dass es dieses andere Leben gibt, wo man sich so denkt, ich weiß gerade nicht, wie Uhr es ist an einem Samstag, ist auch gut so, hätte ich nicht gedacht, dass mir das passiert. Also hätte mir einer gesagt, du verpasst einen Bundesligaspieltag an einem freien Samstag, hätte ich gesagt, nee, also bei aller Liebe, das tue ich nicht.
Jetzt, wenn wir mal einen kurzen Ausblick noch wagen. Du hast ja jetzt, Turit hat gesagt, du hast jetzt gerade, du bist mit ihr in einem, wie schimpft sich der Lehrgang?
Management im Profifußball von der DFL und dem DFB.
So, deine Trainerlizenz hast du auch gerade erworben. Welche ist das nochmal? Ich habe mich mit den Dingen gar nicht beschäftigt, weil das für mich nicht in Frage kommt. So, A+. Ist das Höchste?
Also in der Jugend das Höchste, jetzt kommt für den Erwachsenenbereich, wäre das Höchste Fußballlehrer.
So, und das machst du ja alles nicht nur aus Spaß, weil du da richtig Freude dran hast, was du mit Sicherheit auch hast, aber du willst ja damit bestimmt auch irgendwann mal was anfangen. Wie weit ist das für dich noch weg, dieses Leben, was du jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht bald wieder zu ändern? Weil das verschiebt sich ja dann wieder, wenn du dann tätig wirst in diesen Bereichen, dann nimmt ja Fußball wieder eine größere Rolle wahrscheinlich bei dir ein.
Ja, also du merkst, du wirst am nächsten Satz merken, dass ich wirklich ein sehr, sehr glückliches Leben führe. Ich hatte wirklich viele Anfragen und auch wirklich richtig gute Anfragen und Angebote von vielen Vereinen in unterschiedlichsten Rollen, die ich vor einem Jahr alle blind unterschrieben hätte. Aber mein Problem ist aktuell, dass ich ein zu schönes Leben habe. Mhm. Und ob ich in dieses Hamsterrad dann nochmal einsteigen will, werde ich, weil ich unbedingt für meinen Seelenfrieden nochmal so ein bisschen mich da persönlich beweisen muss und meinen Seelenfrieden sagt mir, du musst das nochmal machen, weil du irgendwie weißt, dass es besser geht, in Anführungsstrichen, bevor ich das mache und da wieder mit 100% Energie und allem einsteige, das kann ich mir gerade im April 2026 noch nicht vorstellen. Und deswegen habe ich viele Angebote, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich sie jemals absage, abgesagt.
Ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass du bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob es bei der EM war, habe ich dir auch zugeschaut im Fernsehen beim ZDF und da hast du gesagt, ich kann mich ja nicht hier hinsetzen und jedes Mal erzählen, wie es besser geht, sondern genau. Ich muss es halt irgendwann dann auch mal zeigen.
Ja, das meine ich mit Seelenfrieden. Also das meine ich auch wirklich so. Ne? Ich kann nicht allen sagen, ja, das Haus geht, Alter. Was machst du hier für eine Scheiße, Mann? Konzentrier dich mal so und so geht das. Und mich dann mein Leben lang so von der Couch aus. Von der Couch aus ist immer einfach. Ich will es dann auch schon mir einmal beweisen. Und das muss gar nicht auf der großen Bühne sein. Es kann, weil eine Fußballmannschaft funktioniert von der Kreisliga über die Jugend bis in den bezahlten Fußball, funktioniert komplett gleich, nur dass das Niveau ein anderes ist. Aber du spielst halt in der Kreisliga nicht gegen die Bundesligisten und in der Regionalliga nicht gegen eine B-Jugend. Also das ist dann schon alles irgendwie gleich und funktioniert alles gleich. Und ich möchte mir einmal beweisen, dass das, was ich mir immer gedacht habe, auf vielen menschlichen Ebenen, nicht mal so auf taktischer Ebene, ein bisschen, aber nicht so sehr wie auf der menschlichen Ebene, dass das funktioniert. Das möchte ich mir einmal beweisen.
Gibt es sonst noch irgendwas in deinem Leben, was du gerne ausprobieren möchtest?
Ich werde weiter, also ich habe jetzt richtig Blut geleckt, das nehme ich auch voll ernst, als Autor. Das nehme ich wirklich ernst.
Ja gut, wenn du schon dein zweites Buch jetzt quasi fertiggestellt hast.
Das macht mir so viel Spaß und deswegen, da werde ich dranbleiben. Da stecke ich viel Energie, viel Arbeit, viel Spaß, viel Freude, viele Gefühle rein. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Ding, was ich weitermachen werde.
Das ist deine größte Passion gerade?
Ja.
Nur Passion, immer noch ohne Druck, also nur in Anführungszeichen immer noch ohne Druck, weil das erste Buch war, kannst gerne nochmal sagen, Spiegel Bestseller, Platz 1.
Ja.
Hast du das ein oder andere Mal erwähnt. Also du verspürst nicht diesen Druck da jetzt, oder auch kein bisschen Druck, da jetzt wieder ranzukommen irgendwo? Oder die Angst, dass vielleicht Leute vom zweiten Buch dann ein Stück weit enttäuscht sind?
Nee, das werden sie nicht, da bin ich mir sehr sicher. Dazu weiß ich, dass Marketing King ist und da bin ich auch gut aufgestellt. Ich glaube, dass mir beim ersten Buch habe ich ein bisschen mehr auf Tabellen geschielt. Also klar, möchte ich wieder Spiegel-Bestseller Platz 1 werden, das ist ja gar keine Frage, weil ich in Tabellen funktioniere und trotzdem habe ich durch das erste Buch gelernt, es gibt mir persönlich viel mehr, wenn eine 15-Jährige zu mir kommt und mir sagt, ich habe mich durch dein Buch das erste Mal verstanden gefühlt. Das gibt mir so viel mehr als irgendeine Scheißplatzierung, das kannst du dir gar nicht vorstellen, deswegen ist es mir vielleicht sogar ein Stück egaler und deswegen würde ich sagen, Ich verspüre generell nicht so viel Druck in meinem Leben, verspüre ich tendenziell weniger Druck, weil ich jetzt schon mal einmal so einen Coup gelandet habe. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen das zweite auch sehr, 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 sehr gerne lesen werden. Vielleicht sogar noch lieber als das erste.
Sehr cool. Sind wir drauf gespannt? Warten wir natürlich drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht wann eine kommt, kleine.
Kannst du schon sagen, wann es rauskommt?
1.10. Ist das ein Videopodcast?
Nicht so richtig, aber wir können immer mal was rausschneiden.
Ja, wenn du
wir
möchtest.
Dein schönes Deutschland-T-Shirt, was du anhast.
ich zeige euch beiden nämlich jetzt hier, ich habe nämlich das Cover.
Steht nämlich
seit ganz kurzem. Oh. Das dürfen wir natürlich noch nicht zeigen, aber ich zeige es euch beiden und das ist so ein Reaction-Video. Oh, warte, ich muss in die Kamera halten.
Ja, sehr gut.
Okay. Gefällt
mir. Wir sagen nichts, wir geben keine.
Nee, also mir gefällt's. Ja, so viel kann ich ja sagen. Das ist ja subjektives Empfinden.
Ja, sieht sehr schön aus.
Oi.
Da können sich die Leute drauf freuen.
Wird es wieder gelesen von Christoph Maria Herbst? Das ist meine persönliche Frage.
Ich bin dran. Ich gehe davon aus. Also ich hoffe es, ist aber nicht, ist noch nicht final.
Es wäre ganz toll, wenn er eine kleine Passage als Stromberg lesen könnte, für mich. Falls es das Buch hergibt, dann würde ich mich sehr darüber freuen.
Ja. Sehr schön. Ja, Chris, also erstmal vielen Dank für deine Offenheit, auch für die ganz ehrlichen Worte, die wahrscheinlich gar nicht so einfach zu finden sind, wenn man zugibt, dass wir natürlich auch alle darauf aus sind. Am Ende sind wir alle Menschen, wollen vielleicht Bestätigung haben und das ist eben ein wichtiger Teil. Und trotzdem, man hat das Gefühl, du bist sehr gesund damit umgegangen, trotz dieses ja nicht von dir initiierten Rücktritts eigentlich oder Karriereendes. Von daher sehr, sehr gesund, wie du damit umgegangen bist. Wenn du jetzt noch vielleicht anderen Sportlerinnen und Sportlern, die gerade an dem Punkt stehen, ihre Karriere zu beenden, einen Tipp geben könntest, worauf sollte man achten, um eben nicht in so ein Loch zu fallen? Was würdest du denen mitgeben?
Ganz schwierig, weil ich immer finde, dass man das alles selber leben muss. Also wenn mir meine Eltern den Tipp gegeben haben, genieß die Schule, du wirst sie irgendwann vermissen, musste ich sie erst vermissen, um diesen Tipp anzunehmen, und dann war es zu spät. Ich möchte einmal, weil du es gerade angesprochen hast, es ist für mich das Allerwichtigste in der heutigen Zeit vor allen Dingen, dass man ehrlich ist. Vor allen Dingen ehrlich zu sich selbst. Und man kann nicht ehrlich genug sein, das geht nicht. Und ich glaube, dass jeder Mensch, jeder Zuschauer, jeder, der einem zuhört, jeder Freund, jede Freundin, die man hat, ganz feine Antennen für jeden Menschen hat, ob der gerade irgendeine Kacke erzählt, ein bisschen flunkert oder einfach ehrlich ist. Und für die Wahrheit, für die eigene Wahrheit muss man sich nie schämen, und jeder Mensch erkennt sie an, weil es deine Wahrheit ist. Und deswegen, weil ich das gerade in unserer Medienbubble häufig glaube zu beobachten, appelliere ich vor allen Dingen, dass man ehrlich zu sich selbst ist und ehrlich über alles redet, weil dann wird sich das alles schon ganz einfach so fügen, wie es am besten für einen ist.
Amen.
Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich, wir sagen nichts mehr. Danke für die tollen Abschlussworte.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dass du hier warst.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao. Chris Kramer, Gladbach-Legende, Weltmeister und jemand, der den Übergang nach der Karriere sichtbar gemeistert hat. So wie Fabi und ich glücklicherweise auch, zumindest wenn man von außen drauf schaut. Doch das Gespräch hat gezeigt, innen sah es bei uns allen zeitweise ähnlich aus. Es ist nicht so einfach, wie es von außen manchmal scheint. Chris berichtet von Tränen in Hotelzimmern, Fabi von Gesprächen mit seiner Frau, und auch ich musste mich nach der Karriere extrem umstellen. Chris bringt es auf einen Punkt, der hängen bleibt. Es geht darum, sich die ständige Bestätigung abzutrainieren. Denn genau das fehlt plötzlich. Der Applaus, die Bewertung, die Anerkennung. Und diese Lücke beschreiben viele ehemalige Spielerinnen und Spieler als Leere. Wir haben schon oft über Selbstwert gesprochen, und hier zeigt sich das Muster wieder ganz deutlich. Im Profifußball entsteht Wert häufig im Außen. Über Leistung, über Reaktion, über Sichtbarkeit. Und wenn das eben wegfällt, bleibt erstmal die Frage, wer bin ich eigentlich ohne das alles? Und gleichzeitig wird klar, das ist nichts Ungewöhnliches, es ist menschlich. Umso inspirierender der Blick auf Chris heute. TV-Experte, Bestseller-Autor, mitten in der Trainer- und Management-Ausbildung und vor allem jemand, der reflektiert wirkt und sein Leben bewusst gestaltet. Aber es gibt eben auch die anderen Geschichten, die, in denen dieser Übergang schwerfällt. Deshalb glauben wir, aktiv werden ist entscheidend, Dinge ausprobieren, herausfinden, was wirklich Freude macht, neue Strukturen schaffen, sich selbst neu kennenlernen, auch wenn uns natürlich klar ist, dass jede Situation individuell ist. Bei Chris haben wir keinen Zweifel, dass sein Weg weiter spannend bleibt. Die Frage ist nur, wann wir ihn endlich mal als Trainer an der Seitenlinie sehen. Chris Kramer, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht?
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und
wir jagen Trophäen aus, sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.